Ja, heute beginnt eine Predigtreihe über den Epheserbrief. Wir wollen alle 6 Kapitel durchnehmen, uns immer für ein halbes Kapitel Zeit nehmen. Und in dem Brief, in dem Epheserbrief, da ist das Thema, wie Jesus sich Gemeinde vorstellt. Er ist ja unser Herr, den auch wir als eine Ortsgemeinde von vielen verkörpern. Wenn in der Bibel steht, wir sind der Leib Christi, ist ja ein Bild aus dem Neuen Testament, dann verkörpern wir keinen anderen als den Sohn Gottes. Deswegen kommt es schließlich auf die Frage an, wenn wir diese Predigtreihe machen und hoffentlich mal Lernerfolg haben, dass das Wort Gottes uns was sagt, welches Bild vermitteln wir anderen von Jesus? Welches Bild vermitteln wir anderen von Jesus, dass die Jesus erkennen? Denn er ist die Hauptperson und nicht wir als Gemeinde. Okay, das ist schon mal die Einstimmung für alle Predigten. Und der Epheserbrief geht ja natürlich los und den habe ich genannt mit einem Titel, wie passen Segensströme in ein Wasserglas? Und da habe ich gedacht, wie mache ich das jetzt so? Ich habe überhaupt keine Idee, Segensströme von Gott irgendwie darzustellen. Habe ich gedacht, wenn ich hier so einen Eimer nehme und das jetzt eben denke, das ist also jetzt ganz viel Segen drin, den man ausfließen lassen kann, und hier so einen etwas größeren Fingerhut, so Tupperware, die kleinste Portion, und wenn man das dann da reingießen würde, dann wird jeder sich das ausdenken. Und jeder kann natürlich jetzt hier sagen, naja gut, so ein Eimer, so viel Schlimmes ist jetzt da nur auch nicht, dann ist es vielleicht mal eine gute Dusche, aber stellt euch mal vor, wir wären Playmobil-Männchen, nur so groß, ja? Dann wäre das schon eine ziemliche Größe und die natürlich unendlich groß. Wie passen solche großen Segenströme in so kleine Becher? Oder ein anderes Bild. Ich weiß gar nicht, ob jemand von euch mal so einen eigenen 500-Euro-Schein in seiner Hand gehabt hat. Das ist ja wirklich toll wertvoll, 500 Euro in der Hand zu haben. Aber ich sage euch, damit kann man nicht beim Bäcker Brötchen kaufen. Etwas unpraktisch. Und es ist notwendig, den zu wechseln in Kleingeld, damit wir ihn im Alltag eben einsetzen können. Und so ist es auch mit dem Anfang des Epheserbriefes. In dem Epheserbrief geht es gleich am Anfang los mit so geistlichen Hämmern. Die sind einfach riesig groß. Absolut tolle Wahrheiten von Gott für uns. Aber wir müssen sie in geistliches Kleingeld wechseln oder in so Portionen, so Glas für Glas oder so eine Halb-Liter-Fläschchen, das man mitnehmen kann, um dann da draus zu trinken. Und das will ich so schließlich auch tun und in das erste Kapitel einsteigen. Epheser 1 geht die ersten 3 Verse los. Paulus, ein von Gott berufener Apostel von Christus Jesus, an alle in Ephesus, die an Christus Jesus glauben und zu Gott gehören. Ich wünsche euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt. Ich weiß gar nicht, ob wir uns das vorstellen können, nochmal wir als Playmobil-Männchen und dann so viel. Der ganze Himmel ist voll Gott. Und alles atmet im Himmel die Ehre Gottes. Und da bleibt nichts mehr übrig. Also ich stelle mir so vor, wenn es so ein Wolkenbruch ist, da ist ja nur ein paar Wolken. Wir sind ja meteorologisch gebildet. Aber der ganze Himmel fließt praktisch so auf uns herab. Segensvoll, der ganze Segen, volle Segenströme. Und dann eben in so kleinen Portionen, Glas für Glas oder in geistiges Kleingeld, damit es passt für den grauen Alltag, der ja schließlich ab morgen wieder losgeht. Und das geht. Das ist durchaus möglich, diese riesigen, steilen Aussagen in Tagesrationen, Stundenrationen zu machen. Denn auch der Paulus, der den Epheserbrief geschrieben hat, der macht es ja auch. Der macht so riesige 500-Euro-Scheinaussagen, aber er sitzt im Gefängnis, als er das schreibt. Der Epheserbrief ist einer von den Briefen, die der Paulus aus dem Gefängnis geschrieben hat, entweder aus Caesarea oder aus Rom. Und wenn er den zum Beispiel aus Caesarea geschrieben hat, dann hat er das gar nicht so lange, nachdem er die Gemeinde gegründet hat, in Ephesus geschrieben. Und es war eine ziemlich stolpernde Gemeindegründung. Wer das will, kann das ja mal nachlesen in der Apostelgeschichte. In Ephesus, da hielt der Paulus sich am längsten von allen anderen Städten auf, wo er Gemeinden gegründet hatte. Über 2 Jahre. In unserer Zeitrechnung ist es ungefähr bei 53 bis 55, da spielte das ab, wo der Paulus in Ephesus war und da allerlei erlebte bei der Gemeindegründung. Und da eben dann viele Segensströme schon auch da erfahren hat, voller Segen, Glas für Glas in kleinen Portionen. Damit es gelingt und ich das euch servieren kann, eben hier mundgerecht, portionsgerecht in einem Glas, will ich das in 4 Stichworte unterteilen. 4 Stichworte von den vollen Segenströmen. Erstes Stichwort. Vor Urzeiten. Vor Urzeiten. In Versen 4 und 5 lesen wir in Gottes Wort. Denn in Christus hat er, also Gott, uns schon vor Gründung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Stellt euch mal vor, vor Gründung der Welt. Also ich kann mir das kaum vorstellen, das ist ja eine riesen heilsgeschichtliche Spanne. Und da ahnen wir so ein bisschen was von Gott, dem Schöpfer, der ja alles super gemacht hat. Gott ist als Schöpfer planvoll vorgegangen. Der hat nicht jetzt irgendwie aus Lust und Laune irgendwie mal was hingebastelt und dann funktionierte das nicht, hat er irgendwie neu gemacht oder so, sondern er hatte von daher einen Plan, er hatte das wirklich überlegt und dann hat er das Schritt für Schritt eben umgesetzt. Wenn er gesprochen hat, dass das soll passieren, ist es auch passiert. So ist Gott. Und in diesem ganzen Plan, den er hatte von dem ganzen Universum, wo wir ja erst dabei sind, erstmal das zu erforschen und alle Geheimnisse zu entdecken, so allmählich, was so das Universum ausmacht, da passten wir schon rein. Er hat schon überlegt und gewusst, dass der X und Y, die hier jetzt so sitzen, einmal dazu bestimmt sind, heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Das ist ja gewaltig groß. Aber in so eine kleine Tagesportion ist es doch, dass wir wissen, wenn dieser Plan da ist, der so gewaltig ist, mit dem Ziel, dass wir in Beziehung zu diesem allmächtigen Gott kommen, vor ihm zu stehen, ist ja bei ihm zu sein oder seine Kinder zu werden, zu ihm zu gehören, dass das doch dann heute am 18. Oktober 2020 auch gilt. Dass das eine Sicherheit bietet. Denn diese Aussichten bringen die Farbe der Ewigkeit in den grauen Alltag, in den unsicheren Alltag, denn der ist vorwiegend unsicher, gerade jetzt hier in dieser Zeit. Denn heute, ich erlebe es so, es ist ja wenig Planungssicherheit da. Und wenn ich so bei anderen höre, denen geht es ja so ähnlich. Es ist eine unsichere Zeit, weil wir in einer Krisenzeit leben. Alles spielt verrückt. Keiner kann mehr genau sagen, was Sache ist oder woran man sich halten soll. Abgesehen von dem Risiko, sich anzustecken, gibt es ja auch das Risiko, in Quarantäne geschickt zu werden, weil irgendein anderer dann angesteckt worden sei und so. Und sowas als Beispiel nur, das nagt unterschwellig an der Seele. Das macht irgendwie einen Kirre und sagt, Mensch, was ist denn da los? Gottes Segensströme vermitteln so eine Sicherheit, dass wir das runterbrechen können auf den heutigen Tag. Gibt Sicherheit Gottes Segensströme wie so ein Pflaster auf einer Wunde. Das wird erstmal draufgedrückt, dass es nicht mehr blutet und es kein Schmutz reinkommt. Und die Heilsgewissheit, die Gott schenkt, dass er uns bestimmt hat, tadellos vor ihm zu stehen. Vor Gründung der Welt. Schon damals hat er das geplant. Dann können wir da sicher sein. Denn Leute, das Universum besteht ja nun wirklich schon ziemlich lange. Einige rechnen ja so mit Millionen Jahren oder was weiß ich wie viel. Und es gibt es immer noch. Und der Plan Gottes, dass wir bei ihm sein können, den gibt es auch immer noch. Wir dürfen bei ihm sein. Und wenn alles unsicher wird, das ist und bleibt wirklich sicher. Ist das unglaublich? Glauben wir dieser Zusage? Denn an dem Glauben an Jesus Christus hängt alles. In Christus sind wir da erwählt. Durch Christus können wir seine Kinder werden. Und das ist das Entscheidende. Der Glaube wird, die Entscheidung für diesen Glauben wird in der Bibel mal geschrieben, tretet ein durch die enge Pforte. So beschreibt die Bibel, dass wir uns entschließen zu sagen, ja, ich rechne damit, dass auf Jesus Christus da Verlass ist und dass Gott stimmt und dass alles, was ich jetzt zum Beispiel im Epheserbrief eben jetzt höre, dass das auf mich zutrifft. Und wer da eintritt in diesem Bild, gesprochen durch diese enge Pforte, sieht von innen drauf geschrieben, vor Gründung der Welt erwählt. Am Glauben an Jesus Christus hängt also alles. Das ist das Entscheidende. Und wer sagt, das kann ja nie stimmen, der disqualifiziert sich für diese ewige Rettung und diese Sicherheit bei Gott. Das muss einem ganz klar sein. Gott weiß es schon längst, wie gesagt, schon vor Gründung der Welt, wer zu ihm gehören wird und wer sich dagegen entscheiden wird. Aber er zwingt niemand seine Entscheidung auf, also seinen Willen auf. Er zerrt niemanden in den Himmel, wie man so sagt, wer das nicht haben will. Es ist also vor Urzeiten, was bis heute gilt. Darauf ist Verlass. Das zweite Stichwort heißt Gottes Ehre im Fokus. Im nächsten Kapiteln, nächsten Versen. Das dient zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Ja, in seiner Liebe hat er uns überreich beschenkt. Er hat uns mit Weisheit erfüllt und uns seinen Willen erkennen lassen. Und ein paar Verse weiter noch. Er wollte, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind. Wir, die wir schon vorher auf Christus gehofft haben. Vers 14. Dieser Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe für die vollständige Erlösung seines Eigentums. Und auch das dient zum Lob seiner Herrlichkeit. Also dreimal ist in diesem ersten Abschnitt von dem Epheserbrief beschrieben, wozu wir da sind. Wenn wir glauben, und der Brief richtet sich ja an diejenigen, die an Christus glauben und zu Gott gehören. Und die haben diese großen Segensfülle zu erwarten. Und die da so angesprochen sind, als diejenigen, die in der persönlichen Vertrauensbeziehung zu Jesus leben, die wissen jetzt hier, sie sind dazu da, zum Lob seiner herrlichen Gnade zu leben, sich dafür einzusetzen, dass Jesus groß rauskommt praktisch aus unserem Leben. Und das ist wichtig, dass wir das jeden Tag tun, Denn der Alltag wäre sonst viel zu grau. Und das geht durchaus. Wie gesagt, der Paulus hat es im Gefängnis geschrieben. Und da war das wirklich ziemlich grau und kalt und eklig. Dieses geistliche Kleingeld, wenn wir das umschauen, oder diese portionsweise Sache, wo wir dann immer nur was draus trinken können im Alltag. Dieses geistliche Kleingeld wird in unserer Herzenseinstellung gewechselt. Diese vollen Segensströme, die sollen das beeinflussen, wie unser Herz eingestellt ist. Nämlich prinzipiell, die grundsätzliche Entscheidung, geht es mir um Gottes Ehre oder um meinen Vorteil? Ist mein Glaube dazu da, dass ich ein besseres Leben habe und keine Angst vor der Hölle haben müsste? Oder ist mein Glaubensleben dazu da, dass Jesus Christus deutlich rauskommt? Der Botschaft des ganzen Epheserbriefes. Welches Bild vermitteln wir von Jesus den anderen Leuten? Das ist eine Herzenseinstellung, grundsätzlich. Wie sieht's damit aus? Und diese Gnade und diese Herrlichkeit wird ja ausführlich beschrieben, wozu wir da dienen können, also wie das, was da rauskommen soll aus unserem Leben. Gottes Gnade, die Erlösung durch ihn, Vergebung, die Liebe Gottes, die Beschenkung, die Geschenke, die Gott an uns gibt, Weisheit, Erkenntnis und so. Das alles dient dazu, dass wir in guten Beziehungen zu Gott leben, denn dazu hat Jesus Christus uns versöhnt mit dem Vater, und auch in guten Beziehungen zu anderen und zu uns selbst. Und gerade die Gnade, die uns erlöst von unserer Schuld und die Sünden vergibt, ist was ganz Entscheidendes. Und zwar für heute und für morgen, für jeden Tag. Wenn wir so an Sündenvergebung denken, das ist ja der Kernpunkt, der roten Faden sozusagen von der ganzen Bibel, vom ganzen Christsein. Denken manche vielleicht, oh, jetzt kriegen wir ein schlechtes Gewissen gemacht und ich werde als böser Bub dargestellt. Aber das stimmt ja gar nicht. Die Bibel weiß und wir ja auch. Jeder von uns und jede hat ja viel mehr Sünden von anderen Menschen erlitten, als wie er selber gemacht hat. Weil es ja viel mehr Menschen um einen rum gibt. Und gerade dafür gilt dies Angebot, diese Segensflut. Vergebung, Befreiung und Erlösung von all dem, was mich gekränkt hat, verletzt hat, gedemütigt hat, beschämt hat, eingeengt hat, all das. Und diese Kränkungen, die sind wie so leere Wassergläser, die uns den Durst nur deutlich machen. Und was machen wir dann, um den Durst zu stillen? Wir fordern das von den anderen ein. Die Ehre, die Bedeutung, das Gute und das vergiftet das Klima allmählich. Wenn ich das, was Gott mir eigentlich geben will, durch die Vergebung und Erlösung von anderen Leuten, die dann sich mir in den Weg stellen, einfordere. Das ist so wesentlich, dass wir in unserer Einstellung im Herzen die Ehre Gottes im Fokus zu haben, zu merken, es geht um meine Beziehung zu Jesus, wie der mich klärt und wie ich auch dann Kraft kriege, mich mit diesen miesen Situationen, die ich immer wieder leider erlebt habe, von klein auf schon, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann kommt diese großartigen Sachen so praktisch in Halbliterfläschchen zu mir, damit ich da draus trinken kann und nicht bei den anderen das einfordere mit offenen Rechnungen und Vorwürfen und so weiter und so fort. Wenn wir merken, dass diese Segenströme, die da beschrieben sind, uns in Tagesportionen serviert werden von Gott, dann kann ich in harmonischen, in sicheren, in ausgeglichenen, besonnenen und beherrschten Beziehungen leben. Gottes Ehre im Fokus, das ist, was Großartiges, wo letztendlich ich selbst und alle, die mit mir zu tun haben, auch das meiste noch von habe. Das dritte Stichwort, von den großen Segenströmen, klein gemacht. 500-Euro-Schein in 1-Euro-Münzen. Drittes Stichwort, Geheimnis. Vers 9. Sein Plan für diese Welt war bis dahin verborgen, doch nun hat er ihn uns gezeigt. Durch Christus verwirklicht er ihn genauso, wie er sich vorgenommen hat. So soll, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde unter der Herrschaft von Christus vereint werden. Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben eingesetzt. So entsprach es von Anfang an seinem Willen. Also hier geht es um ein Geheimnis, es wird noch weiter ausgeführt, später in einem Kapitel 3 vom Epheserbrief. Das ist natürlich nicht schnell zu durchschauen, Geheimnis ist ein Geheimnis, aber Gott erklärt es uns. Er hat es uns gezeigt. Wie, woran hat Gott uns sein Geheimnis gezeigt? In Jesus. In Jesus, er ist die Schlüsselperson. Es geht wieder um Jesus. Und das ist typisch, weil der ganze Epheserbrief lässt Jesus aufstrahlen, wie toll Jesus ist und wie wir gesegnet werden in dem Glauben und in der Beziehung zu diesem Jesus Christus. Jesus ist der Schlüssel, die Lösung für das Geheimnis. Jesus zieht den Vorhang auf, damit wir merken können, was da im Geheimnisvollen eben dann nicht mehr geheimnisvoll ist. Jesus ist derjenige, der verkündet, the winner is, und sein Wort gilt. Es geht um die Beziehung zu Gott. Das ist das Entscheidende. Jesus will uns, die Geschöpfe von Gott, mit dem Schöpfer versöhnen. Und das hat er geleistet am Kreuz. Darum geht's. Und deswegen geht ohne Jesus nichts. Es wird hier gesagt, das Geheimnis ist darin, dass am Ende der Zeit alles im Himmel und auf der Erde unter der Herrschaft von Christus vereint wird. So ist es. Man kann Jesu Herrschaft für sich ablehnen. Gibt's ja oft genug. Aber man kann nicht sich seiner Herrschaft tatsächlich entziehen. Wenn die Zeit gekommen ist, Vers 10, hat Jesus das letzte Wort. Und wohl allen, die die günstige Entscheidung gefällt haben und das anerkennen. Feststellen, an Jesus steht und fällt wirklich alles. Mein ganzes Leben, praktisch alles im Himmel und auf Erde. Super großartig. Aber die Frage jetzt an hier uns, die wir ja an Jesus glauben also und zu ihm gehören und deswegen Adressaten hier von dem Epheserbrief sind. Wie steht es denn um unser Retterherz? Wir hatten ja letztes Jahr ziemlich viel damit uns beschäftigt. Retterherz als Zeichen dafür, als Begriff, wie mein Herz eingestellt ist, die Einstellung, dass andere Leute, die diese Anerkenntnis noch nicht gefällt haben und deswegen Kandidaten für die Hölle sind, wie die noch gerettet werden, dass sie Lust haben oder sich freiwillig dazu entscheiden, selbst davon sich überzeugen lassen, dass Jesus Christus der einzige Weg ist zum Vater und dass er wirklich uns versöhnt, auch sie. Wie steht es mit unserem Retterherz? Jesus beauftragt uns als Gemeinde, dass das Geheimnis gelüftet wird. Das ist ja hier an die Gemeinde gerichtet. Und wenn wir überlegen, wir verkörpern Jesus, dann gehört das mit dazu, dass das einer unserer Aufträge ist. Und wenn wir das Geheimnis dazu beitragen sollen, dass das Geheimnis gelüftet wird, dann machen wir uns klar, die Dogmatik, die dahinter steht, also die einzelne biblische Lehre, interessiert niemanden von unseren Freunden, wahrscheinlich wenigstens nicht. Aber unser Verhalten, unser Umgang miteinander und zu denen, das spricht Bände. Das ist überzeugend oder eben nicht überzeugend. Und da können wir als Hilfe, dass wir wieder mal sowas jetzt für den Alltag haben oder so eine Euromünze, die 500 einzelne Euromünzen, dass wir merken, okay, damit kann ich was anfangen. Hier steht ja, dass wir, wenn wir zu Christus gehören und als Gottes Kinder angenommen sind, Da hat Gott uns als seine Erben eingesetzt. Von Anfang an schon. Also, ist ja klar. Machen wir ein normales Beispiel. Ich weiß nicht, wer von euch reiche Eltern hat. Also, wenn einer jemand reiche Eltern hat, dann lebt er vor sich hin und die Eltern natürlich auch. Und meistens leben die Erben, die wissen, oh, reiche Eltern, ich werde mal viel erben, in ganz normalen Verhältnissen. Dass die normale 0815-Leute sind. Denn sie haben ja das Erbe noch nicht ausgezahlt bekommen. Aber sie wissen rechtmäßig, absolut sicher, es wird der Tag kommen, da wird mir das Erbe ausgezahlt. Und das macht sie gelassen. Macht sie vielleicht stolz auf die Eltern. Dankbar. Lässt sie cool sein. Dass sie sagen, okay, ich weiß, wird mal die Zeit kommen, wo ich nicht nur so normal mein Leben friste, sondern dass ich von meinem Erbe leben kann. Und unser Vater im Himmel ist ja noch viel mehr. Der hat ja, wie gesagt, die volle Segenswirkungen da vom ganzen Himmel. Also nicht nur ein paar Euro oder in welcher Währung das auch immer sei. Dass wir wissen, das macht uns sicher, auch wenn wir jetzt noch normal leben. Und sagen, was können wir vielleicht schon groß machen, dass wir noch Schwierigkeiten haben und Mühe haben, unser normales geistliches Überlebenstraining jeden Tag zu machen. Oder zu sagen, Mensch, was können wir in der Ostalb schon groß hier anfangen oder bewirken für Gottes Reich und so. Also ziemlich normal. Aber dass wir wissen, das Normale ist normal normal. Natürlich normal. Aber es wird die Zeit kommen. Da werden wir voll ausgezahlt werden, weil wir jetzt schon Erbe sind. Wie eben wir in dem normalen biologischen Sinne sind, seitdem wir von Eltern geboren worden sind, sind wir Erben von unseren Eltern. Je nachdem, was wir davon erben. Aber vom Vater im Himmel, großartig, erfüllt diese Aussicht unsere Seele? Dann haben wir geistliches Kleingeld, dann haben wir Segenswasser in Glasportionen. Jeden Tag. Und das vierte Stichwort, auch noch das letzte Stichwort, versiegelt. Nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Freudenbotschaft von eurer Rettung, gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr durch ihn, Jesus, mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Dieser Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe für die vollständige Erlösung seines Eigentums. Wir haben schon was. Gottes Geist ist so entscheidend. Denn der Glaube an Jesus, von dem hier geredet wird, also die Adressaten des Epheserbriefes, die gesagt werden, ihr glaubt, die ihr an Christus glaubt und zu Gott gehört, sind ja nicht Leute, die irgendwie mal sagen, ja, in der Bibel wird schon was Richtiges drinstehen und da habe ich nichts dagegen. Die Bibel gab es ja in der Form damals noch gar nicht, war ja der einzelne Epheserbrief zum Beispiel nur. Sondern das sind diejenigen, die in einer lebendigen persönlichen Beziehung zu Gott leben, wo Gott selbst in ihnen wohnt, durch den Geist Gottes, so wie Gottes Sohn uns das versprochen hat. Und das wird hier genannt als Versiegelung. Und ein Siegel ist ja einmal ein Schutz vor Schmutz. Wenn man zum Beispiel ein Parkett versiegelt oder eine Treppe mit Bonawachs versiegelt und so, dann ist es einigermaßen gut gesichert von Schmutz, vor Schmutz. Der Geist Gottes ist also beauftragt, dafür zu sorgen, dass wir selbst und uns, wir als Gemeinde, sauber bleiben. Und unsere Aufgabe ist es, ihn darin zu unterstützen, dass wir das Gemeindehaus zum Beispiel sauber halten. Hier bei so einem miesen Wetter, wo es regnerisch ist, ist es ganz normal, dass das schmutzig wird. Jeder, der Putzdienst hat, weiß, aha, er muss putzen und findet kein blitzblankes, sauberes Gemeindehaus vor. Wir rechnen damit, bei uns zu Hause auch. Und es kommt darauf an, dass wir sagen, unterstütze ich den Heiligen Geist bei dieser Aufgabe, oder arbeite ich dem entgegen, dass ich mich darum nicht kümmere oder noch mehr Dreck reinschleppe? Da geht es nicht darum, fehlerlos zu werden, sondern einfach zu sehen, es ist schmutzig, ganz normal, und dann mache ich sauber. Und wisst ihr was? Kehrblech und Handfegen, Handfeger, sind die Werkzeuge vom Heiligen Geist, die er uns gibt, indem er uns Ermutigung und Vergebungsbereitschaft schenkt. Ermutigung und Vergebungsbereitschaft sind geistlich gesehen Handfeger und Kehrblech, damit wir das sauber halten bei uns. Nehmen wir das in die Hand, aufs Herz. Lassen wir das jeden Tag hier in so einer kleinen Portion Ermutigung und Vergebungsbereitschaft unser Herz bestimmen. Siegel, Schutz vor Schmutz. Siegel noch was anderes, Absenderangabe. In früheren Zeiten, als man auch wirklich Post mit Papier geschrieben hat und noch früher, wo es keine Klebeetiketten gab, war das Siegel eine Absenderangabe. Man merkte dann, von wem der Brief kommt. Und die Gemeinde ist ja nun mal, wenn sie Jesus verkörpert, steht auf der Absenderangabe Gott. Klar, kommt von Gott. Überlegen wir uns mal Folgendes. Wenn wir mit jemandem reden, mit einem Nachbar oder Kollegen oder so, der noch nicht an Jesus glaubt und irgendwie das ein bisschen komisch findet, und wir sagen dem, weißt du was, hier bei uns in der Christusgemeinde, da ist Jesus Christus die Hauptperson, der ist dann da. Oder wenn wir sagen, in mir lebt durch den Glauben Jesus Christus, Gott selbst durch seinen Geist, wohnt in mir. Wie würde unser Gegenüber reagieren? Machen wir uns da mal Gedanken drüber. Dann sind wir genau dabei, inwieweit wir da mithelfen, da Gott zu unterstützen, dass die Absenderangabe glaubwürdig ist, die einfach darüber steht. Das ist jetzt vorbei. Wir haben uns für Jesus bekehrt. Gott ist nun mal unser Eigentümer, der Erlöser. Und die Gemeinde ist die Christusgemeinde, die gehört Christus. Wir können sie nicht entreißen. Wie leben wir? Welche Reaktion rufen wir bei anderen hervor? Okay, auch was Kleines, Kleingeld, passend von der großen Segensflut. Ich schließe jetzt ab. Wie passen Segenströme aus dem Himmel in ein Wasserglas? Geht hier um nichts weniger als den ganzen geistlichen Segen vom Himmel. Wirklich Tag für Tag zu erleben, damit wir selber gesegnet sind. Und bevor wir irgendwas segensreich auswirken, müssen wir selber gesegnet sein, sonst funktioniert es nicht. Und das sind vier Stichworte, dass wir vor Urzeiten schon zu Gott gehören und deswegen jetzt am 18. Oktober 2020 vollen Segen haben für heute. Dann, dass wir Gottes Ehre im Fokus haben. Dazu sind wir da. Von Anfang an gilt es. Und dass wir deswegen für den heutigen Tag selber aus dem Segen, der Segensportion für heute von den ganzen himmlischen Segen, was machen können. Das Geheimnis Gottes, dass Gott uns dazu beauftragt, von jeher, dass wir dazu beitragen, dieses Geheimnis zu lüften, was Jesus Christus heißt. Jesus Christus ist das Geheimnis, was jetzt offenbar wird, ihm da zu sein. Und deswegen auch versiegelt, dass wir die Arbeit von Gottes Geist, uns zu schützen und auch uns Klarheit zu geben, zu wem wir gehören, voll unterstützen. Tag für Tag und deswegen diese vier Teile als Aperitif sozusagen für den ganzen Epheserbrief. Freut euch schon auf die nächsten Folgen. Ich will beten. Jesus Christus, das ist schon doll, was du uns zusagst in deinem Wort da im Epheserbrief. Und ich bitte dich so sehr, dass diese gewaltigen Wahrheiten nicht nur so theoretisch im Raum stehen bleiben und wir das abnicken, sondern dass du uns das wirklich durch deinen Heiligen Geist in Tagesportionen umwechselst, dass wir davon leben können, dass wir wirklich uns gesegnet wissen und gesegnet fühlen und spüren und merken, aus deiner Fülle heraus können wir wirklich so leben, wie es deinem ganzen Segen entspricht und wo es Tag für Tag eben drauf ankommt. Danke, dass du durch dein Wort und durch deinen Geist uns dazu hilfst. Amen.